Eine kurze Info vorab. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce. Ich glaube, das war die Nummer 78. Dort haben wir im Podcast über die Trailblazer von Salesforce gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mithaben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem Klassiker der Mode und der Vorreiter im E-Commerce. Herzlich willkommen, Robert Schmidt von Esprit. Moin, Robert.
Hallo, guten Tag.
Ich hoffe, das war zulässig zu sagen Klassiker. Ihr seid natürlich nicht nur eine bekannte, sondern eine etablierte Marke. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehörtet ihr mit zu den ersten, die erwachsen waren oder erwachsen wurden im E-Commerce. Aber bevor wir da richtig einsteigen und gucken, ob das überhaupt richtig ist, lieber Robert, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann. Freut mich. Mein Name ist Robert Schmidt, mittlerweile 32 Jahre alt, seit ungefähr 6,5 Jahren bei Esprit und jetzt seit 2 Jahren als Head of B2C Commerce und Store Applications unterwegs. Mhm. Was heißt das am Ende? Mein Team und ich, wir sind verantwortlich für alle Esprit Direct-to-Consumer Plattform. Das fängt beim klassischen Online-Shop an, geht über eine Endkunden-App, weiter über das CRM-Friends-Programm und rein in den Store, also so Themen wie Kasse, Omnichannel-Prozesse liegen auch mit in meiner Verantwortung. Mhm. Und da genau haben wir ein smartes Team, ungefähr 15 Leute, und enablen die Business Units, das E-Commerce-Team, das CRM-Team, die Retail-Kollegen entsprechend zum einen technologisch als auch tatsächlich methodisch und versuchen so gemeinsam als dann Direct-to-Consumer-Bereich die Marke entsprechend voranzubringen und die Customer Experience zu steigern.
Richtig gut. Das ist auch so, dass das Leitmotiv für unser Gespräch heute, nämlich das Enabling für eine Transformation. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um mal zu gucken, wie schlägt sich Esprit so und vor allen Dingen, was sind für euch so Gründe, in der digitalen Transformation da die nächsten Levels zu erreichen? Was sind aber auch die Herausforderungen? Also insbesondere auch in die Kunden- und Marketingperspektive reingedacht.
Ja, also du hast es ja schon gesagt, wir sind einer der Klassiker, wenn man über E-Commerce nachdenkt. Und wir haben an einigen Stellen auch gewachsene Systeme, die wir angefangen haben zu modernisieren, um einfach so Herausforderungen zu begegnen, dass der Wettbewerb wird stärker und stärker, die Time to Market, den Anforderungen auch des Kunden gerecht werden zu können, werden kürzer und kürzer. Mhm. Und da sehen wir am Ende oder haben Herausforderungen gesehen und haben halt eben angefangen, unsere Landschaft, unsere technologischen Plattformen zu erneuern, um diesen Themen zu begegnen. Zum einen, worauf lege ich meinen Schwerpunkt, ne, als Marke? Möchte ich mich mehr und mehr in ein Technologieunternehmen entwickeln? Möchte ich weiter im Kern bleiben? Und der Kern von Esprit ist klassisch die Mode. Das war eine der Herausforderungen, eben die gewachsene oder gestiegene Time-to-Market. Und dann am Ende natürlich auch eine Herausforderung, die wir bei uns gesehen haben, dass viel Wissen extern liegt und wir jetzt angefangen haben, tatsächlich auch gewisse Bereiche inzusourcen, Wissen zu internalisieren, Wissen aufzubauen. Und damit ist natürlich auch eine Menge Change Change-Management notwendig, als auch sehr viele geänderte Prozesse, die man aufsetzen, etablieren und dann auch weiter ausbauen muss. Und das alles möglichst agil und iterativ im operativen Business ist eine sehr spannende Herausforderung, die ich und wir als Esprit im D2C uns stellen und die uns jeden Tag herausfordern.
Da, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da sind ganz viele Punkte, die mich interessieren. Also ich würde gerne den Wissen internalisieren Punkt am Ende machen, aber du hast gerade gesagt, beim Herausforderungen habe ich rausgehört, die Time-to-Market-Geschwindigkeit, aber auch bei den oder was sind das für Herausforderungen? Kannst du uns Beispiele nennen? Sind das Herausforderungen, die eher von der Kundenerwartung her kamen? Sind das Dinge, die durch den Wettbewerb getriggert wurden? Aber sag mir, gib mir bitte einen konkreten Eindruck, was ja. ihr konkret verändern wolltet oder musstet.
Ja, am Ende ist es immer ein Ergebnis aus am Ende zweierlei. Ne? Bestimmte Marken sind im Wettbewerb, machen den nächsten Schritt, bieten eine neue Experience an, der Kunde gewöhnt sich daran, es entstehen Pattern, denen man am Ende auch einfach folgen muss, damit es für den Kunden natürlich im Idealfall so einfach wie möglich ist. Dann auch bei uns zu kaufen. Und in dem Setup, aus dem wir kamen, waren wir immer verantwortlich für den gesamten Online-Shop zum Beispiel. So, das heißt, man musste sich um alle Funktionalitäten von A bis Z kümmern, die aufbauen, die entsprechend weiterentwickeln, die monitoren und betreiben. Und wir haben uns beispielsweise dafür entschieden, eben unseren Fokus zu verlagern auf, wir wollen alles selber machen, hinzu, wir wollen unseren Schwerpunkt auf die Dinge legen, die am Ende auch den Unterschied machen. Und haben uns deswegen halt dafür entschieden, zum Beispiel das Shop-System auszuschreiben, sind am Ende bei der Salesforce Commerce Cloud gelandet und haben in den letzten 2 Jahren den neuen Shop basierend auf einer Salesforce Commerce Cloud entsprechend in allen Ländern, in denen wir unterwegs sind, das sind in Summe 15, in Europa ausgerollt und haben jetzt die Möglichkeit, uns um tatsächlich neue Funktionalitäten, coole Funktionalitäten, Dinge zu kümmern, die den Unterschied machen. Sei es Bewegtbild, sei es Dinge, Live-Shopping ist ja ein ganz bekanntes Thema. Was gerade bei vielen läuft, wo wir jetzt seit über einem Jahr unterwegs sind, regelmäßig Live-Shopping-Shows machen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die wären früher gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen oder nur mit sehr viel Invest und auch sehr viel Zeit. Und da sind wir in der Lage, jetzt das Beispiel Live-Shopping, von der Idee zur ersten Show haben wir vielleicht 6 Wochen gebraucht.
Okay. Die neben dem Live-Shopping, das ist, würde ich ja so in die Kategorie Innovation reinpacken, die haben euch Dinge gefehlt in eurem alten Setup, die ihr damals nicht machen könnt und jetzt deutlich besser und schneller machen könnt, die man eher zu den Basics zählen würde? Oder waren die Haupttriebfedern zu migrieren und umzusetzen primär durch die Innovation bedingt?
Es fängt bei den Basics an und hört bei den Innovationen auf. Wenn man jetzt eine Salesforce Commerce Cloud im Standard nimmt, gibt es bestimmte Funktionalitäten, die man einfach schon hat. Ne? Da gibt es einen Warenkorb, der funktioniert, da kann man Dinge ändern, hinzufügen, löschen. Den kann man über mehrere Kanäle verwenden und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die wir immer selbst bauen und auch selbst entsprechend monitoren und operaten mussten. Das ist Punkt 1. Und der Punkt 2, der natürlich mit einem gewachsenen System auch eine Salesforce Commerce Cloud mitkommt, ist ein ganz anderes Enablement von zum Beispiel einem Go-to-Market-Team, wenn es darum geht, wie sortiere ich jetzt meine Produktliste idealerweise? Ist es das Thema Abverkauf? Ist es das Thema Verfügbarkeit in Kombination mit bestimmten Farben? Möchte ich bestimmte saisonale Schwerpunkte setzen? Und so weiter und so fort. Das Thema Promotions ist das nächste Thema, wo am Ende wir jetzt viel mehr enabled sind, weil einfach vieles aus dem Standard mitkommt, als wenn wir jedes Detail selber bauen müssen.
Okay, verstehe ich. Du sagtest vorhin auch, dass das Insourcen von Wissen, also das nach innen ziehen von Wissen, was habt ihr da erfahren? Also was war die Triebfeder und was habt ihr da erfahren?
Die Triebfeder war vor allen Dingen am Ende immer eine gewisse Abhängigkeit zu Dritten. Man hat ein operatives Thema, eine kurzfristige Anforderung, Dinge, die sich schnell ändern müssen und dann die Abhängigkeit zu erfahren zu Dritten, wo man natürlich immer so ein bisschen hofft, dass alle mitspielen. Und da ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass wir selbst in der Lage sind, bestimmte Änderungen vorzunehmen und die Dinge auch Ende zu Ende zu machen, was ein großer Faktor ist. Und zum anderen natürlich auch die Gefahr, wenn man viel Wissen externalisiert hat, hat man halt eine gewisse Abhängigkeit dann auch zu Dritten. Und weniger Flexibilität in der Weiterentwicklung. Ne? Also all das Wissen, was wir jetzt intern aufgebaut haben, hilft uns extrem, die Customer Experience auch entsprechend weiterzuentwickeln und da auch aus uns heraus dann die nächsten Schritte zu gehen.
Okay, verstehe ich. Was waren dabei so die größten Hürden, bevor wir dann auf die Anlässe, die dazu geführt haben, das Shop-System, also da haben wir schon gesagt, aber wie ihr das Shop-System dann neu ausgewählt habt, Wissen zu internalisieren, heißt doch dann auch wirklich eigene Ressourcen einzustellen mit einem hohen technischen Verständnis und möglichst auch noch mit einer Schnittstellenbegabung in die Marketingwelt, richtig?
Genau, am Ende hatten wir in meinem Team immer schon die Rolle des Product Owners etabliert, der dann im Zusammenarbeit mit einem Dienstleister und so eine Art Proxy-PO-Modell beim Dienstleister ein Entwicklungsteam führt und steuert. Haben auch angefangen, ein Entwicklungsteam bei uns in-house aufzubauen, sind aktuell immer noch in verteilten Teams unterwegs. Also ein Teil sitzt in-house, ein Teil sitzt dann auch beim Dienstleister. Und das Gleiche gilt einmal entwicklungsseitig, aber natürlich auch das ganze Vermarktungsthema. Also wir haben angefangen, ein Content-Team aufzubauen, das wächst und wächst. Wir haben angefangen, jetzt auch entsprechende Ressourcen im Bereich der Produktpflege zu etablieren, als auch, jetzt, wenn wir nochmal über das Thema Live-Shopping sprechen, da entsprechende Mannschaften aufzubauen, um möglichst kurz in möglichst auch Iterationen entsprechend die Produktekomponenten weiterzuentwickeln. Ohne eben die Abhängigkeiten, weil das so eine Vermarktung, eine Kampagne, wie setzt man die auf, wie merchandiset man die so, dass sie perfekt exekutiert ist, das sind Sachen, die wir idealerweise selber machen, weil das dann auch die Sachen sind, die den Unterschied machen.
Okay, inwiefern haben zum Beispiel Schnittstelle innerhalb des Unternehmens da auch eine Rolle gespielt? Also du hast gesagt, das Merchandising auf der einen Seite, da könnte man sagen, okay, das ist eine Schnittstelle zum Category Management oder zu denjenigen, die über Produkte und Beschaffung sich Gedanken machen. Wie war das zu weiteren Marketing-Schnittstellen? Also ich denke jetzt an CRM, aber auch an die Kanal oder vielleicht auch an die analytische Seite von Marketing.
Am Ende haben wir für uns einmal auf Management-Ebene entschieden, dass wir da dieses Replatforming-Projekt machen. Und damit einhergehend hatten wir ein sehr großes Buy-in. Und von dem Zeitpunkt an, also da hat man klassischerweise einen großen Kick-off mit entsprechenden Kollegen über das komplette Haus verteilt, weil so ein Riesenprojekt berührt auch viele Abteilungen. Und von dem Zeitpunkt an haben wir das in verschiedene Streams geschnitten. Ein Stream war der Analytics-Stream, ein Stream war der CRM-Stream und haben dort in sehr regelmäßigen Abstimmungen, auch Iterationen dann geguckt, wie integrieren wir das Esprit-Friends-Programm in den neuen Shop, wie setzen wir das Analytics-System auf für den neuen Shop. Wir haben in dem Zuge natürlich auch bestimmte Altlasten abgebaut. Von daher war die Kommunikation immer sehr eng und alle waren Feuer und Flamme am Ende, weil alle verstanden haben, was der darunterliegende Sinn ist am Ende und inwieweit uns das im Business auch enablen kann.
Okay. Der Prozess dem Weg zur neuen Plattform, das ist ja für viele Unternehmen eine Nahtoderfahrung. Vielleicht gar nicht so sehr die Auswahl, sondern eher dann praktisch im Doing, wenn man dann die ersten Herausforderungen oder Reibungsverluste dann realisiert. Wie seid ihr da dran gegangen? Also du hast gesagt, ihr habt einen Kickoff und ihr habt einen hohen Buy-in ins Management rein. Aber davor gab es ja vermutlich einen strukturierten Auswahlprozess. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, gerne. Wir haben am Ende in unserer Auswahl angefangen mit 10 Plattformen und sind uns den klassischen Prozess gefolgt, ne, klassisches Ausschreibungsdokument, entsprechend Feedback bekommen, gewisse Questionnaires beantwortet. Und dann waren wir am Ende nach auch Präsentationsrunden bei 3 verbleibenden Anbietern. Und da war es dann gar nicht so einfach, eine finale Entscheidung zu treffen. Und jetzt klar herauszuseparieren, aus den und den Gründen müssen wir jetzt nach links oder nach rechts gehen. Da haben wir lange überlegt, was wir am besten machen und haben uns dann dafür entschieden, mal einen anderen Weg zu gehen, haben einen Hackathon gemacht, Hackathon kennt man, kennt vielleicht der ein oder andere, eher so ein Format in der Softwareentwicklung, wo jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, hier, ich habe hier eine Herausforderung, jeder, der kann, kann mir helfen, da Lösungswege zu entwickeln, Lösungswege zu finden und kriegt dann am Ende einen gewissen Preis. Wir haben im Prinzip das Gleiche gemacht. Wir haben für die drei Finalisten gesagt, kommt bitte einmal zu uns, bringt eure zwei präferierten Implementierer mit und wir geben euch 24 Stunden Zeit, haben hier eine gewisse Journey, die wir uns vorstellen, die dann auch so ein bisschen das Zielbild definiert hat. Also vergleichsweise, also mehrere Seitentypen, die wir da dargestellt haben, wo wir zwei unterschiedliche Zielgruppen, Typen, Personas definiert haben, die auch unterschiedliche Journeys durchlaufen. Und dann war es das Ziel für die Vendoren, inklusive der Implementierer, dann zu zeigen, wie schnell sie in einer gewissen Zeit ein gewisses Ergebnis erzielen können. Und das hat uns dann relativ schnell gezeigt, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wo auch es mit den Plattformen und auch den Implementierern Herausforderungen gibt. Und wir haben die Zeit genutzt und haben typische Alltagssituationen nachgespielt. Also wir haben einen Lasttest gemacht auf die Plattform. Wir haben mit den Product Ownern und den Teams, die dann da vor Ort waren, Refinement-Sessions simuliert. Und so konnten wir super gut Erkenntnisse sammeln und das hat uns extremst geholfen in der Auswahl. Das würde ich an der Stelle auch jedem empfehlen, so eine Art unkonventionellen Weg auszuprobieren. Aber wir haben da sehr viel gelernt.
Ja, ich finde das super interessant, gerade weil es ja so für solche großen Projekte noch eine ganz andere Hürde ist, weil du verlässt ja so ein bisschen die sicheren Pfade der normalen Vergabe, Ausschreibe, Regeln. Hackathons kenne ich von so, ist ja leicht bei so Side-Projekten zu machen, aber für sowas Zentrales ist es, finde ich spektakulär interessant. Was habt ihr gelernt, was ihr sonst nicht gelernt hättet? Ist das, war das auf der Fähigkeitenebene, war das auf der konzeptionellen Ebene, war das auf der zwischenmenschlichen Ebene? Aber was waren so die Dinge, die man sonst nicht rausgefunden hätte?
Das war am Ende, touchte das gerade jede Dimension, die du gesagt hast. Zum einen natürlich mit dem letzten angefangen, das Zwischenmenschliche. Man hat gesehen, wie funktionieren die Teams. Die Erwartung war dann auch, die Leute, die dann kommen zu dem Hackathon, die sind dann auch Teil des späteren Projektteams, um direkt quasi die Leute zu erleben, wie sie agieren im täglichen Doing und auch in so einer besonderen Stresssituation, die es ja dann für den Vendoren als auch den Implementierer war. Dann natürlich, was funktioniert in so einer Plattform gut, was funktioniert schlecht. Wir haben Kollegen aus dem Marketing gebeten, dann einzelne Seiten aufzubauen mit den Kollegen, die dann extern da waren, um halt zu sehen, wie einfach, aufwendig, kompliziert ist das am Ende. Und wir haben gesehen, wie gut und schlecht lässt sich dann entsprechend das Frontend anpassen, wie einfach kann man da bestimmte Elemente ändern und so weiter und so fort. Also am Ende, durch all das, was wir jeden Tag tun, haben wir Erfahrungswerte sammeln können, bevor wir uns entscheiden oder entschieden haben.
Ja, okay, cool. Dann seid ihr dann habt ihr euch für eine Lösung entschieden. Waren diese drei, du musst jetzt keinen Namen nennen, also du hast schon den Namen genannt, wer es am Ende geworden ist, aber die waren die anderen Vendoren ein ähnliches Konzept, also auch so ein vieles oder alles aus einer Hand Konzept, oder waren die anderen Vendoren konzeptionell auf einer ganz anderen Ebene?
Wir hatten innerhalb der Entscheidung tatsächlich dann auch zwei architektonische Muster. Einmal eben die alles aus einer Hand Lösung und einmal das Headless Konstrukt, was heute, glaube ich, viele kennen, wo es dann darum geht, die Schicht, die der Kunde sieht, also das Frontend, dann möglichst von Backend-Anwendungen loszulösen, um möglichst dann dynamisch weitere Tools anzuklemmen, anzudocken und so eine Art Best-of-Breed-Ansatz zu folgen. Da hatten wir schon zwei unterschiedliche Modelle in der Ausschreibung. Wir haben uns am Ende dafür entschieden, das alles aus einer Hand-Modell zu nehmen, vor dem einfachen Hintergrund, dass wir möglichst versuchen wollten, weil das Ziel war es immer in dem Projekt, möglichst schnell von einer Plattform auf die andere zu migrieren, weil Doppelte Kosten, doppelte Aufwände, vergleichsweise teuer. Und vor dem Hintergrund und vor dem Ziel, Wissen zu internalisieren, war unser Bestreben, die Komplexität selbst dann möglichst gering zu halten. Weil wenn ich jetzt Ressourcen internalisieren muss, die in einer Plattform arbeiten, gegenüber, ich muss in verschiedenen Komponenten Wissen aufbauen und diese Komponenten auch noch so weit anpassen, dass sie zu dem passen, was ich möchte, ist einfach eine höhere Komplexität. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir uns dann für das Konstrukt alles aus einer Hand entschieden haben, weil man auch klar sagen musste, in der Größe, die wir bei Esprit haben im E-Commerce, waren, und die Auswahl haben wir Mitte 2019 getroffen, die Systeme auch einfach noch nicht so weit.
Okay, super, super spannend. Die, magst du erzählen, wo deine Erwartung erfüllt wurde, aber auch wo deine Erwartung vielleicht noch nicht erfüllt wurde? Oder anders gesagt, was habt ihr erreicht oder was habt ihr noch nicht erreicht?
Wir haben es geschafft, innerhalb von knapp unter 2 Jahren alle Shops zu migrieren und dann
alle Shops heißt wie viel du hast
ich 15 Ländershops über Europa verteilt am Ende also klarer europäischer Fokus aktuell und da sind wir im Prinzip mit einem Shop jetzt live gegangen, der gleich gut war wie der alte Shop. Wir haben also innerhalb des Projekts noch eine zusätzliche Komplexität in Kauf genommen und haben gesagt, wir testen beide Shops gegeneinander. Wir hatten also tatsächlich auch in Deutschland Kunden, die dann zum Teil den alten Shop oder eben den neuen Shop gesehen haben, was auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung war. Und damit verbunden haben wir jetzt im Prinzip einen Shop, der für unsere Bestandskunden gut ist, der am Anfang noch relativ statisch war und der jetzt immer dynamischer wird. Und da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir am Ende landen wollen, sondern sind mitten auf dem Weg. Mehr Bewegtbild-Content, mehr dynamische Module, mehr Personalisierung und all diese Sachen aufzubauen. Und was ich am Ende oder was wir während des Projekts gelernt haben, ist zum einen vor allen Dingen ganz am Anfang, wenn es darum geht, den ersten Shop aufzubauen, da Klarheit zu schaffen in, was ist unsere Anforderung? Weil wir haben ein gewisses Bild im Kopf von dem, wie es aussehen soll. Der Implementierer hat ein gewisses Bild im Kopf. Und das muss nicht immer zusammenpassen. Und das ist eine der Sachen, wo wir dann auch gelernt haben, dass bestimmte Anpassungen einfach aufwendiger sind, mehr Zeit brauchen. Und wir haben gleichzeitig gelernt, dass, wie sage ich das am besten, dass wir haben, also Esprit besteht im E-Commerce oder wir machen einen Großteil unseres Umsatzes mit Bestandskunden, mit unseren Esprit Friends. Und wir waren zum ersten Land, wir haben uns so bewusst ein MVP ausgesucht, ein Minimum Viable Product, ein Land, was jetzt in der Gewichtung vom Umsatz nicht so groß ist, wo man auch entsprechend das Setup testen kann. Und haben da dann relativ schnell gelernt, wenn wir zu progressiv sind, also zu viele Dinge weglassen, und zu minimalistisch unterwegs sind, dass wir dann auch schnell Feedback bekommen. Und das ist dann am Ende auch das Tolle, dass wir Feedback bekommen und darauf lernen können und dann halt quasi unseren Weg anpassen können. Dass das immer eine wichtige Balance ist zwischen dem, wir haben Bestandskunden, die kennen den Shop, die kennen gewisse Pattern, die wissen, wie es funktioniert. Da dann zu sagen, man lässt Dinge progressiv weg, kann dann manchmal zu progressiv sein, manchmal kann das genau der Sweet Spot sein, der dann auch passt. Das war sicherlich eine der spannendsten Erfahrungen tatsächlich.
Okay, so etwas wie, häufige Erfahrungen, die ich immer wieder höre, auch selbst schon gemacht habe, ist, dass wenn es nicht so toll läuft, dass das Timing, die Kosten und die Feature-Implementierung im schlechten Verhältnis zueinander stehen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also, oder deutlicher gesagt, auf der Requirement-Seite werden Kompromisse gemacht, Kosten und Timing explodieren trotzdem. Habt ihr diese Erfahrung in Teilen auch gemacht?
Am Ende haben wir in meinen Augen immer einen vernünftigen Mittelweg gefunden. Also wir haben tatsächlich Ressourcen hochgefahren während des Projekts, einfach um die notwendigen Meter zu machen. Klar, wenn man agile Teams skaliert, hat man irgendwann eine gewisse Reibungsverluste und haben uns von der anderen Seite auch genähert und haben halt gesagt, was braucht man denn, um in einem ersten Land live zu gehen? Und das war dann immer so ein bisschen der schmale Grat, auf dem wir uns bewegt haben. Wenn wir dann Richtung größeren Ländern gegangen sind, sind wir am Ende diesem Pattern gefolgt und haben auch mit Hilfe der AB-Tests, die ich erwähnte, dann auch einfach gelernt, was von dem, was, sagen wir mal, historisch gewachsen, vielleicht auch nicht immer ganz so relevant für den Kunden in der Customer Journey, was davon können wir weglassen, was davon braucht der Kunde auf jeden Fall, und haben das dann in verschiedensten Iterationen einfach gelernt. Wir haben unzählige Releases gemacht auf dem Weg und einfach immer wieder justiert. Ne? Und dann ist das, wie man so diesen agilen Weg kennt, ne? Der ist bei weitem nicht linear. Aber er ist halt im Prinzip immer eine Lernkurve für das Team, als auch am Ende, ja, den Weg, den man dann am Ende beschreitet, der auch mal nach links und rechts abweicht. Und dann lernt man, oh, da sind wir vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, da müssen wir korrigieren.
Ihr wolltet ja in jedem Fall auch euer Wissen nach innen ziehen. Das heißt, ein Teamaufbau war ja vermutlich schon immer geplant. Ist der jetzt abgeschlossen oder baut ihr weiterhin Ressourcen intern auf?
Nee, wir suchen weiterhin Leute am Ende in allen Bereichen. Also in meinem Team, im Bereich der Entwicklung, der Product Owner. Wir suchen auch Leute im Bereich E-Commerce als auch im Bereich CRM. Und wir haben uns am Ende gerade auf die Reise begeben. Und es steht noch einiges an Weg vor uns und liegt noch einiges vor uns. Wir haben jetzt angefangen, das CRM-Programm zu erneuern und auch da auf neue Beine zu stellen, um das Preference-Programm zu modernisieren. Und weitere Punkte werden da folgen. Also ich würde fast sagen, unsere Journey hat gerade erst angefangen. Und es wird spannender und spannender. Von daher, wir suchen viele Talente. Und an der Stelle jeder, der sich für Esprit begeistern kann, kann gerne mal auf unserer Karriereseite vorbeischauen.
Ja, sehr gut. Ja, das sind bestimmt nicht wenige. Und na gut, die Esprit, weiß nicht, ist es die Esprit.de oder die Esprit.com-Seite, wo eure Karriereseite drauf ist?
Das ist die Esprit.com.
Ja, wunderbar. Dann
findet man aber auch in den einzelnen Ländershops, also Esprit.de ist ja der deutsche Ländershop, da im Footer-Bereich findet man auch die Verlinkung zur Karriereseite.
Sehr gut, da haben wir noch einen kleinen Werbeblock eingebaut. sehr gut, das finde ich richtig gut. Du hast es gerade angesprochen, ihr baut auch noch am nächsten Level im Retention-Bereich. Was habt ihr da vor?
Am Ende wollen wir da eigentlich die gleiche Journey durchlaufen, wie wir sie jetzt fürs Frontend durchlaufen haben. Wir haben auch da einen Partner, mit dem wir schon über viele Jahre zusammenarbeiten. Und wollen jetzt eben das Programm als auch die Technologie auf das nächste Level heben, wollen Standard setzen, Standardsoftware, und wollen daraufhin eben ein intelligentes Programm bauen, was sehr viel mehr Engagement getrieben ist, was dann auch einfach jüngere Leute ansprechen kann, und wollen das Ganze dann am Ende auch so aufbauen, dass wir dann am Ende auch global wachsen können.
Bei euch wird, wenn ich das richtig verstehe, Kundenbeziehungen werden immer Omnichannel gedacht, richtig?
Genau, ja.
Ja, das heißt, ihr habt ja auch schon sehr lange schon euer Programm, das heißt das Esprit Friends Programm, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ja,
okay. Esprit Friends. Okay, so, das heißt aber auch die Verzahnung von, es ist nicht nur E-Commerce, sondern auch die Verzahnung zu allen anderen Kontaktpunkten, die ein Kunde mit euch haben kann, die ist vermutlich ein essentieller Teil. Okay.
Ja, unser CRM-Programm ist ein Omnichannel-Programm, das heißt sowohl Retail als auch Franchise, als auch eben klassischen Online-Shop.
Okay, und du sagtest vorhin auch, dass ihr in den meisten Märkten einen hohen Bestandskundenanteil habt. Das heißt also bei euch, wenn ihr eine CDP einführt, wenn ihr nicht schon eine habt, weiß ich jetzt gar nicht, dann ist das vermutlich auch mit schon von Anfang an mit vielen Datenpunkten auf der Kanal- als auch auf der Kundenseite versehen, richtig?
Okay. Ja, wir haben tatsächlich auch ein großes, ne? Wir sind auch im E-Commerce zum Beispiel vergleichsweise groß, wenn man jetzt überlegt, da haben wir einen Großteil unseres Businesses, machen wir mit Bestandskunden, mit den Esprit Friends, haben wir da viele Datenpunkte. Und das ist auch das, was es am Ende so spannend macht. Weil damit ergeben sich unzählige Möglichkeiten. Jetzt mit Abschluss der Shop-Migration haben wir jetzt dann eben auch angefangen, unsere ersten Gehversuche mit einer CDP, einer Customer Data Plattform zu machen und lernen da gerade, probieren Dinge aus. Und das ist unfassbar spannend.
Okay, richtig gut. Wir nehmen diesen Podcast in der Woche, die zum 4. Advent führt, auf. Also kann man sagen, heute ist der 16. Dezember. Was ist deine Erfahrung jetzt gerade aus einer Omnichannel-Perspektive, gerade auch vor so einer Enabling-Perspektive heraus? Ne? Die Enabling-Funktion, die du am Anfang erwähnt hast, ist ja das, was ihr ganz stark ausfüllt. Wie haben sich die Anforderungen an euch als Enabler in den letzten 6, 12, 18 Monate verändert? Hast du da was gespürt? Also muss jetzt alles schneller gehen als früher? Kommen mehr Feature-Demands an euch? Ja. Aber was hat sich so in den letzten, also gerade so in dieser Pandemiezeit, was hat sich da so im Wesentlichen verändert?
Am Ende vor allen Dingen, und das ist jetzt dann ehrlicherweise auch unser Vorteil, dass wir die Migration abgeschlossen haben. Ne? Zwischendurch war dann noch die Herausforderung, dass man bestimmte Dinge, es musste ja in zwei Shops funktionieren, da hatte man bestimmte Limitierungen, da konnte man nicht alles machen, wie wir es vielleicht jetzt tun können, wo wir nur einen Shop operaten. Da hat uns am Ende diese Umstellung extrem geholfen, weil das macht uns so viel flexibler in der Umsetzung von bestimmten taktischen Maßnahmen. Und gerade, und jetzt ist ja die Corona-Situation auch wieder relativ prekär, ne? Und man sieht es auch, wir haben entsprechend auch unsere Herausforderungen. Da geht vieles einfach darum, taktisch unterwegs zu sein und dann halt zu gucken, wo setzt man welche Promotion ein und wie schaffen wir es dann am Ende tatsächlich auch unser Stock-Level zu reduzieren.
Okay,
da
verstehe.
Supporten wir natürlich die Business Units, versuchen uns weiterhin auch auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu fokussieren, weil klar, je intelligenter wir am Ende bestimmte Dinge aussteuern können, umso besser ist das natürlich dann auch für uns. Und da versuchen wir entsprechend auch gerade unseren Fokus zu setzen.
So ein Pandemieverlauf war ja auch in den europäischen Märkten durchaus unterschiedlich. Ne? In manchen, also das ist ja selbst innerhalb unserer Bundesrepublik, ist das extrem unterschiedlich. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr da von den Märkten her organisiert seid. Habt ihr eher ein zentrales Setup oder habt ihr viel Autonomie in den Märkten?
Nee, wir sind eher zentralisiert tatsächlich und steuern die meisten Sachen auch für komplett Europa hier aus Ratingen heraus. Genau, es gibt einzelne lokale Aktivitäten, die dann auch in den Märkten stattfinden, aber aktuell ist es noch alles vergleichsweise zentralisiert.
Und eure sonstige, wir haben jetzt über das Enabling gesprochen, wo ihr viel nach innen gezogen habt. Ich unterstelle jetzt mal, dass ihr in weiteren Bereichen, also wie zum Beispiel jetzt im Marketing auch eher einen Ansatz habt, dass ihr möglichst viel das Wissen und die Steuerungshoheit intern habt, richtig?
Ja, absolut. Ja. Und da sind wir auch weiterhin überzeugt davon, dass das den Unterschied ausmachen wird.
Ja, ich frage mich immer, ob das nicht ein Trend ist, der sich jetzt so langsam durchsetzt, aber erstaunlicherweise ich glaube, das ist mittlerweile Mehrheitsmeinung, dass das der richtige Weg ist. Aber man hat diese Meinung nicht flächendeckend, aber anderes Thema.
Zumindest können wir aus Erfahrung jetzt auch sagen, dass das, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, genau der richtige war und ist. Von daher werden wir an der Stelle auch mit aller Kraft weitermachen.
Ja, sehr gut. Kannst du dich noch daran erinnern, was so damals der zündende Moment war? Ihr werdet ja sicherlich auch interne Diskussionen geführt haben. Dieser Weg wird ja nicht immer festgestanden haben. Aber gab es so diesen einen Erhellungsmoment, wo dann ihr diese Richtung dann eingeschlagen seid?
Ja, tatsächlich gab es einen Moment, was dann, glaube ich, nochmal so das Zünglein an der Waage war, ne? Wo man dann gesagt hat, wir haben ja auch schon des Längeren überlegt, macht das Sinn für unsere Größe, macht das keinen Sinn? Und wir waren zu der Zeit dabei, wir hatten seinerzeit einen separaten Mobile-Shop und einen separaten Desktop-Shop. Da haben dann den auf einen voll responsiven Shop umgebaut. Und was fehlte dann am Ende noch? Der Checkout. Also die Komponente mit der meisten Komplexität.
Ja. Und nicht ganz, für den Business Needs nicht ganz unerheblich, ne?
Ja, absolut. Ja. Und waren eben dabei, diesen Bereich neu zu bauen. Und dann war halt einfach so viel Komplexität dahinter, dass der Aufwand und der Invest, den wir hätten betreiben müssen, um das zu erneuern, so hoch war, dass das dann am Ende den Ausschlag gegeben hat.
Okay, also wirklich etwas eine Hürde, auf die ihr zugelaufen seid, ja. Den Checkout nicht wirklich adäquat hinzukriegen, wenn es nicht ein Paradigmenwechsel gibt.
Ja. Genau. Oder aber zu sagen, wir müssen darauf sehr, sehr lange warten. Ja. Ja. Also das ist ja dann immer die Konsequenz.
Ist nicht zu machen, die Unterlassung.
So, genau. So ohne weiteres skalieren kann man in so einem Setup dann auch nicht so einfach. Das ist auch etwas, was wir gelernt haben und haben auch probiert, weitere Standorte aufzubauen, auch über den Partner.
Ja.
Das waren alles Sachen, die nicht so einfach möglich waren für uns. Mhm. Genau, von daher war das so ein bisschen der, jetzt so rückwirkend betrachtet, glaube ich, auch einer der ausschlaggebenden Punkte.
Mhm. Klasse. Robert, ich könnte dich jetzt noch stundenlang befragen. Wir kommen trotzdem leider so langsam zum Ende. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Wenn du die letzten 12, 18 oder 24 Monate Revue passieren lässt, was war von bestimmt ganz vielen Entscheidungen, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
Die beste Entscheidung, wobei, fangen wir mit der schlechtesten an. Mhm. Ich glaube, Die letzten 12, 24 Monate waren jetzt auch für uns im Speziellen ein bisschen schwieriger, auch mit den Dingen, die wir als Esprit durchlaufen haben. Mhm. Und damit gab es halt sehr viel Veränderung. Mhm. Und den Schwerpunkt, den wir hätten früher legen müssen, ist tatsächlich auf das ganze Thema Enablement der Teams. Mhm. Weil die Situation war zwischendurch so, dass es ja immer noch einen bestehenden Shop gab und damit bestehende Prozesse und wir zu spät den Schwenk geschafft haben auf hier kommt ein neuer Shop. Mhm. Der ist jetzt vielleicht noch nicht in jedem Land, aber der kommt. Mhm. und da zu sagen, dass wir die Leute noch intensiver mitnehmen und noch früher anfangen, sicherzustellen, dass sich auch jeder Einzelne dann mit dem Neuen beschäftigt und sich nicht so sehr an das Alte klammert. Mhm. Ist würde ich beim nächsten Mal anders machen und werden wir beim nächsten Mal anders machen. Und die beste Entscheidung, auch jetzt auf das Migrationsprojekt geschaut, war in meinen Augen eindeutig, dass wir stoisch und progressiv waren in dem, wie wir das erste Land live genommen haben. Das haben wir nach 4,5 Monaten dann schon live genommen und dann angefangen zu lernen. Und wenn ich von 15 Ländershops rede, dann ist das wirklich viel Arbeit. Ne? Mhm. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die super smarten Teams, die wir bei uns haben und die vielen Leute, die uns dabei supportet haben. Mhm. Aber diesen Weg konsequent durchzusetzen, da braucht man die Energie, ne? Und die Motivation und auch die Passion. Mhm. Und da bin ich sehr froh, dass wir das genauso gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und das all die coolen Kollegen mitgezogen haben.
Okay. Wenn du nicht stoisch konsequent einfach weitergemacht hättest, was wäre dann der Grund dafür gewesen? Also das ist klingt so ein bisschen wie den Pfad der Tugend zu verlassen, aber ich möchte jetzt gar nicht drüber spekulieren, wie dicht du da vielleicht dran warst, aber was wäre der Funke gewesen, der dich dann vielleicht zum Aufgeben in Anführungsstrichen gebracht hätte?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil es gab durchaus auch zwischendurch Momente, die natürlich für uns herausfordernd waren. Und man hat ja immer mal, wenn man bestimmte oder große Themen live nimmt, immer so die Frage, wenn es jetzt nicht funktioniert, rollt man zurück oder guckt man sich an, was nicht funktioniert und optimiert es nach vorne raus. Und ich bin eher jemand, der es dann eher nach vorne raus optimiert. Und sagt, wir nehmen das als, wir lernen daraus und finden die entsprechenden Stellschrauben, um dann von dort aus die Experience weiter zu optimieren. Von daher schwierig. Bin ich immer erfreut, also, eher nach vorne.
Ja, nee, genau. Nach vorne geht. Was halt viele sagen, ist so, ich stelle die Frage deshalb, weil ich es immer interessant finde, den steinigen Weg zu gehen und durchzuhalten, ist ja oft, also meiner Meinung nach, ist nicht immer, aber oft der nachhaltig richtige. Aber er wird trotzdem relativ selten beschritten. Und dafür gibt es ja leicht zu erkennende Gründe, ne? Nicht genügend Rückhalt, Kurzfristigkeit der Return on Investment Perspektive etc. Also jede Menge Gründe. Ja. Etwas nicht zu machen ist, ich kann sagen, Point of No Return ist ein Grund, aber auch mangelnder Rückhalt zum Beispiel von Alliierten oder im Management könnten auch Gründe sein, die ich jetzt mir vorstellen könnte, aber ich will dir nichts im Mund legen. Was ist doch ein bisschen hypothetisch, du hast es ja durchgehalten. Und zu dem, was die besondere, Entschuldigung, du wolltest was sagen?
Ich wollte nur sagen, wir hatten tatsächlich auch das Glück, dass alle auch im Management von Tag 1 bis zum letzten Tag am Ende davon überzeugt waren, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Und damit die Steine schon mal nicht ganz so groß waren und wir am Ende eher gemeinsam überlegt haben, welche smarten Pfade finden wir durch die Kieswüste, den Schotter, um halt möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Und dadurch, dass wir alle das gleiche Mindset hatten, hat uns das extrem geholfen.
Mhm. Okay, super spannend. Und was du vorhin sagtest, Esprit, die besondere Lage, also für die, die es nicht wissen, aber ich glaube, es ist eine öffentliche Information, dass es ein Schutzschirmverfahren gab im Zuge der Corona-Krise und dass es bei euch einen Eigentümerwechsel gab. Jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Ein Jahr oder so. Ja, okay. Gut, sowas macht ja auch, also sowas ist ja aufregend und natürlich auch mit einer hohen Unsicherheit versehen.
Ja, das Gute ist, dass wir da auch im Bereich D2C alle wissen, wohin wollen wir und was ist das Beste dann am Ende für den Kunden und auch für uns. Mhm. Und da versuchen im Prinzip alles in die Wege zu leiten, um halt diesen Weg beschreiten zu können. Mhm. Und sagt ja, das tolle Team. Mhm. Und wir sind alle im Prinzip gleich gepolt. Und von daher macht es auch jeden Tag aufs Neue Spaß, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle auch in den letzten 2 Jahren sehr herausfordernd war. Wie gesagt, zeigt sich am Ende das, was wir erreicht haben, ist dann am Ende auch unser Lohn. Und den Kunden gefällt's, uns gefällt's und wir sind jetzt in der Lage, entsprechend die nächsten Schritte und das nächste Level zu erreichen. Von daher sind wir alle weiterhin auch sehr, sehr motiviert.
Richtig gut. Richtig gut. Ich glaube, das hilft total, so eine klare Vision zu haben und ein eingeschworenes Team, was ja, wie du schon sagtest, auch noch wachsen soll. Großartig. Sehr gut. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dieser Podcast wird im Laufe des Januars erscheinen. Dennoch wünsche ich dir alles Gute jetzt für die vorstehenden Weihnachtsfeiertage und eurem Geschäft natürlich noch ein bombiges Jahresendgeschäft mit vielen glücklichen Kundinnen und Kunden und ganz wenig Retouren.
Super. Vielen Dank dir und frohe Weihnachten.
Dankeschön. Danke, Robert. Frohes Ciao. Schaffen. Bis bald. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.